Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Der Nationalrat will die Immunität von Toni Brunner aufheben. Gegen den SVP-Präsidenten soll eine Strafuntersuchung eröffnet werden. Dann Einigkeit im Bundeshaus. Beide Räte sprechen sich für kleine Raucherpeitzen aus. Verstärkte Kontrolle verlangt. Die EU will riskante Geschäfte der Banken beschränken. Amy Goodman Talking. Der alternative Nobelpreis geht unter anderem an die amerikanische Journalistin. Machtkampf in der CSU. Ministerpräsident Beckstein geht, aber offen bleibt, wer ihn beerbt. Und im Dossier geht's an Bord des Raketenkreuzers Moskwa. Besuch bei der Schwarzmeerflotte an der Küste der Krim. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Der Nationalrat will die Immunität seines Mitglieds Toni Brunner aufheben und den Weg öffnen für juristische Abklärungen gegen den SVP-Präsidenten. Es geht um die Frage, ob Brunner im Fall Blocher-Roschacher eine Amtsgeheimnisverletzung begangen hat. Der Nationalrat folgte mit 114 gegen 73 Stimmen der Mehrheit seiner Rechtskommission und erlaubt damit die mögliche Strafverfolgung. Laut dem außerordentlichen Staatsanwalt, der vom Bundesrat eingesetzt worden war, könnte Brunner den Entwurf eines vertraulichen Kommissionsberichts zur Affäre Blocher-Roschacher dem Generalsekretär des damaligen Justizministers Blocher ausgehändigt haben. Auch der Ständerat muss über die Immunität Brunners entscheiden. Rauchen soll in kleinen Restaurants möglich bleiben. Nach dem Ständerat ist auch der Nationalrat auf einen Kompromiss eingeschwenkt, wonach in kleinen Restaurants und Bars bis zu einer Größe von 80 Quadratmetern das Rauchen möglich bleiben soll. Dafür müssen die Räume gut belüftet sein und die Angestellten müssen im Arbeitsvertrag ihrer Arbeit im Rauch zustimmen. Damit die Regelung in Kraft tritt, braucht es noch ein Jahr in der Schlussabstimmung vom Freitag. Im Nationalrat kam der Beschluss heute Nachmittag mit 114 zu 57 Stimmen durch. Der Nationalrat verlangt vom Bundesrat, dass das Wahlverfahren für den Armeechef überprüft wird. Und die Armee soll keine Botschaften mehr bewachen müssen. Die Forderungen wurden während einer weiteren, dreieinhalbstündigen Armeedebatte gestellt. In dieser musste sich Verteidigungsminister Samuel Schmid erneut viel Kritik anhören. Aus den Reihen der SVP hieß es, die Missstände in der führungslosen Armee müssten behoben werden. Und Vertreter der SP und der Grünen sprachen von einer Orientierungskrise. Schmid wies diese Vorwürfe zurück. Es geht darum, die von Reformen durchgeschüttelte Armee zu stärken. Im National- und Ständerat ist über die Strompreise debattiert worden. Im Zentrum stand die Frage, weshalb im nächsten Jahr die Strompreise in gewissen Fällen stark ansteigen werden. Der Bundesrat hat im Vorfeld der Debatte klargemacht, dass Maßnahmen gegen die höheren Stromrechnungen in die Zuständigkeit der unabhängigen Elektrizitätskommission ElCom gehörten. Bundesrat Leuenberger kritisierte die Netzgesellschaft Swissgrid und jene Gemeinden, die mit der Teilliberalisierung die Gebühren erhöht hätten. Die Schweizer Börse verschärft die Bestimmungen für die sogenannten Leerverkäufe, das heißt für Spekulationen auf fallende Kurse. Dieser Handel wird vorerst bis Mitte Dezember verboten. Es geht um die Aktien der Schweizer Grossbanken und Versicherungen. Auch die EU-Kommission reagiert auf die Finanzmarktkrise. Sie will, dass die Banken riskante Kreditpapiere nur noch beschränkt weiterverkaufen können. Riskante Geschäfte sollen einer Art Selbstbehalt unterliegen, der sich auf 5% des Betrages belaufen würde. Für diesen Selbstbehalt müssten die Banken dann haften. Der Vorschlag muss von den EU-Staaten genehmigt werden. Weiter hat die EU-Kommission die Rettungsmaßnahmen für die britische Hypothekenbank Bradford & Bingley genehmigt. Der britische Staat übernimmt von der Bank Anlagen im Umfang von rund 100 Milliarden Franken. Kritik übt die EU-Kommission hingegen an der irischen Regierung. Diese verspricht den Bürgern eine unbegrenzte Staatsgarantie für Guthaben bei den 6 größten Banken der Insel. Das sei ein Alleingang, kritisiert Brüssel. Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union müssen dem Beschluss Irlands noch zustimmen. Es könnte im schlimmsten Fall um 400 Milliarden Euro gehen. Das ist fast das Dreifache der jährlichen irischen Wirtschaftskraft. Für das Wallis gibt es keine Ausnahme bei den Grundstückverkäufen an Ausländer. Das Wallis profitiere schon heute vom größten Kontingent aller Kantone, erklärte Justizministerin Wittmer-Schlumpf zu einer Resolution des Walliser Kantonsparlaments. Die Kantonsbehörden müssten die überzähligen Anträge ablehnen. Rund 1400 Ausländer warten im Wallis darauf, dass ihre Liegenschaftskäufe ins Grundbuch eingetragen werden. Zurzeit erhält der Kanton pro Jahr ein Kontingent von 330 Bewilligungen. Vor 2 Jahren hatte die Walliser Regierung versucht, das Problem mit einem Verkaufsstopp in den Griff zu bekommen. Die Maßnahme stieß in Tourismus- und Immobilienkreisen jedoch auf scharfe Kritik. Darauf begann der Kanton, die Gesetzesbestimmungen strikt umzusetzen. Die deutsche Lufthansa-Technik hat die Swiss-Technik in Basel übernommen. Die gegen 500 Techniker unterhalten künftig neben den Swiss-Regionalflugzeugen auch größere Privat- und Geschäftsflugzeuge. Nach der schweren Wahlniederlage der CSU in Bayern hat nun auch der bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er war nur 1 Jahr im Amt, wie auch CSU-Parteichef Erwin Huber. Dieser hatte gestern seinen Rücktritt angekündigt. Für das Amt des bayerischen Regierungschefs gibt es mehrere Interessenten und für jenes des CSU-Parteichefs steht der deutsche Landwirtschaftsminister Seehofer im Vordergrund. An der Schweizer Börse haben heute kräftige Kursgewinne der Grossbanken und Pharmakonzerne für etwas Auftrieb gesorgt. Begründet werden die Gewinne mit der Hoffnung auf ein Ja zum überarbeiteten Rettungspaket der US-Regierung im amerikanischen Kongress. Hier die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.728 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.741 Punkten minus 1%. Der Euro wird zu 1.5753 gehandelt und der Dollar zu 1.1229. Das Wetter. Im Norden ist es wechselnd bewölkt, zeitweise fällt etwas Regen. Morgen Vormittag scheint in den Alpen noch ab und zu die Sonne, am Nachmittag gibt es vom Jura her einige Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen bei rund 16 Grad. Im Süden gibt es morgen ein Gemisch aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern bei etwa 18 Grad. Der Freitag ist im Norden wechselhaft mit Schauern bei etwa 12 Grad. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf gegen 800 Meter. Im Süden gibt es am Freitag nebst Schauern auch längere sonnige Abschnitte bei rund 18 Grad.
Widerstand aus dem Krankenbett. Die angeschlagenen Banken zeigen sich trotz Krise wenig einsichtig. Die Maß ist voll. Die alte CSU-Führung macht zwar Platz, aber jetzt geht das Gerangel erst richtig los. Dann aus dem Bundeshaus das Ende der Immunität und Starkstrom im Ratssaal. Weiter Amy Goodman on Air. Die Radiojournalistin erhält für ihr Engagement den Alternativen Nobelpreis. Champagne, prickelnder Schaumwein aus Frankreich, nichts da, eine widerborstige Kleingemeinde in der Waadt. Und? Die Schwarzmeerflotte von ganz nah, die Reportage aus dem Hafen von Sebastopol vor der Krim. Der Ruf nach stärkerer Kontrolle der Banken wird mit der Finanzkrise täglich lauter. Auch in Brüssel macht man sich dazu so seine Gedanken. Jetzt hat die EU-Kommission Vorschläge präsentiert. Sie will die Banken beim Weiterverkauf riskanter Kreditpapiere zu mehr Vorsicht zwingen und Riesenkredite, die so manches Finanzinstitut überfordert haben, sollen sie nicht mehr so leicht gewähren dürfen. Noch vor wenigen Monaten, ja gar Wochen, waren solche Ideen bei den Bankern verpönt. Freude bricht auch jetzt nicht aus. Aus Brüssel Thomas Oberer.
Die aktuelle Krise hat EU-Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy aufgeschreckt. In den letzten Tagen habe man im Bankensektor beobachten können, wie die Liquidität austrockne, damit im übertragenen Sinne das Blut aufhöre zu fließen und das Leben dahinschwinde.
As we have witnessed, when liquidity dries up, the blood just stops flowing and life just withers away.
McCreevy ist eigentlich kein Mann der blumigen Worte, sondern ein nüchterner Anhänger des Marktes. Strengere Regulierung war lange Zeit nicht seine Sache. Immer wieder wurde ihm deshalb vorgeworfen, er zögere gegenüber den Banken. Doch die aktuelle Krise hat McCreevy klargemacht, dass die Spielregeln im Bankensektor verschärft werden müssen. So sollen Finanzinstitute in Zukunft faule Kredite nicht mehr einfach vollständig an andere Banken oder Private weiterverkaufen können. 5% solcher heiklen Papiere müssen sie selber behalten und in ihrer Bilanz ausweisen. Die EU-Kommission erhofft sich damit, dass die Banken in Zukunft vorsichtiger werden. Beim Europäischen Bankenverband in Brüssel kann man dies verstehen. Guido Rawat warnt aber davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Nicht nur die Banken müssen vorsichtiger werden, sondern auch diejenigen, die investieren. Eine vorschnelle Lösung mit harten Auflagen für die Banken sollte man sich genau überlegen. Doch für die EU-Kommission ist es jetzt Zeit zu handeln. Brüssel will nicht, dass die europäischen Banken in Zukunft immer wieder in Engpässe kommen wegen zu wenig Eigenkapital. Dieses Austrocknen war in den letzten Tagen bei Fortis, Dexia und anderen Banken zu beobachten. Deshalb will die EU-Kommission eine Sicherheitsgrenze für Großkredite einbauen. Ein einzelner vergebener Kredit einer Bank darf nicht mehr höher sein als 25% des Eigenkapitals. Für den Europäischen Bankenverband geht dies zu weit. Damit würden die Banken in ihrem Handeln eingeschränkt und die gerade jetzt notwendige Liquidität verhindert. Denn Banken könnten so anderen Banken keine großen Kredite mehr geben. EU-Kommissar McCreevy relativiert. Die Maßnahme scheine vielleicht kontraproduktiv in Zeiten fehlender Liquidität. Es gehe aber nicht darum, die Kreditvergabe zwischen Banken abzuwürgen, sondern vielmehr darum, dass keine Bank mit Riesenkrediten ihre Eier sozusagen nur in ein Nest lege.
This may sound counterintuitive in times of a liquidity crunch. But I must clarify that we're not banishing interbank lending into oblivion, but are ensuring that no institution puts all its eggs into one basket.
Eines hat die aktuelle Krise schon bewirkt. Bis jetzt hatten sich die Banken noch strikt geweigert, mehr Auflagen der Politik zu akzeptieren. Doch diese Haltung bröckelt. Im Detail haben die Banken zwar immer noch viele Vorbehalte, aber es ist zu spüren, dass die Vorwürfe aus der Öffentlichkeit und der Politik nicht unbemerkt geblieben sind. Der Europäische Bankenverband setzt im Moment noch ein großes Fragezeichen, meint Guido Rawat, aber klar Nein sagen wolle man auch nicht.
Pour le moment, nous poserons un grand point d'interrogation, mais c'est pas, disons, un non absolu.
Mit strengen Auflagen rechnen müssen aber nicht nur die Banken in der EU. Eine ähnliche Diskussion wird auch in der Schweiz geführt. Hier machen die Eidgenössische Bankenkommission und die Nationalbank gemeinsam Druck auf die Großbanken UBS und CS. Auch sie sollen gezwungen werden, ein solideres Polster beim Eigenkapital aufzubauen.
Thomas Oberer. Nach der Schockstarre erstmal die sorgfältige Ursachenforschung und dann später die Konsequenzen. So hatte sich das bayerische CSU-Spitzenduo Beckstein-Huber vorgestellt nach dem verheerenden Wahlergebnis vom Sonntag. Doch die beiden hatten die Rechnung ohne ihre Parteifreunde gemacht. Und die machten kurzen Prozess. Bereits gestern mussten CSU-Chef Huber und die Generalsekretärin Hadertauer aufgeben. Heute war dann die Reihe an Ministerpräsident Günther Beckstein. Nun ist die einst allmächtige Staatspartei vorübergehend kopflos. Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler.
Es sind wieder Chaostage bei der CSU, genauso wie vor gut anderthalb Jahren, als es an der Klausurtagung in Wildbachkreuz drunter und drüber ging und am Schluss Edmund Stoiber entnervt das Handtuch warf. Nun trifft das gleiche Schicksal die damaligen Profiteure, seine Nachfolger. Nach der desaströsen Niederlage dauerte es keine 60 Stunden, bis die Doppelspitze Huber Beckstein Geschichte war. Wenn es darum geht, Macht zu sichern oder Verlorene wieder zurückzuerobern, dann kennen auch die Christlichsozialen keinerlei Pardon. Nach Erwin Huber gestern hat das heute Morgen auch Ministerpräsident Beckstein sehr rasch begriffen. Der Druck auf ihn war zu stark. Sein Rücktritt auf den 25. Oktober damit unumgänglich.
Nach der schmerzlichen Wahlniederlage vom Sonntag spüre ich, dass der Rückhalt von mir in der Partei, gerade auch wenn das regional etwas unterschiedlich ist, aber insgesamt nicht groß genug ist, um als Ministerpräsident die vor uns liegenden schwierigen Aufgaben erfolgreich bestehen zu können.
Jetzt ist also nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung und die absolute Mehrheit weg, sondern auch noch die Führung. Zumindest den künftigen Parteichef aber hat die CSU bereits gefunden. Horst Seehofer soll es machen, der Bundeslandwirtschaftsminister, der schon im letzten Jahr gegen Huber kandidiert hatte, dann aber wegen einer außerehelichen Affäre samt Kind schweren Herzens verzichten musste. Nun übernimmt der charismatische Ingolstädter die Führungsspitze als Retter in der Not, eine Position, der er sich als gewiefter Taktiker und Berlin-Kenner problemlos gewachsen sieht. Er wolle, sagte Seehofer, das Gewicht der Bayern in der großen Koalition wieder stärken und den Mythos der CSU neu beleben.
Wir haben ein sehr, sehr bitteres Wahlergebnis am Sonntag erlebt und wir haben uns alle vorgenommen, dass wir das vernünftig aufarbeiten, analysieren und der Bevölkerung dann vermitteln, dass wir diese Botschaft der Bevölkerung verstanden haben.
An der gedemütigten CSU-Basis gilt Horst Seehofer als Hoffnungsträger. Viele sehen es deshalb gerne, wenn der 59-Jährige neben dem Parteivorsitz auch gleich noch das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen würde. Vom Prinzip Partei und Land in eine Hand versprechen sie sich einen starken Neubeginn. Doch in der Landtagsfraktion in München gibt es Widerstand. Der Bundespolitiker Seehofer komme nur zum Zuge, hieß es dort heute, wenn sich keine bayerische Lösung finde. Tatsächlich gibt es neben Seehofer noch weitere drei Bewerber. Der bayerische Innenminister Herrmann traut sich das Amt ebenso zu wie Wissenschaftsminister Goppel und Fraktionschef Georg Schmid. Das Hauen und Stechen kann also noch ein paar Chaostage lang weitergehen. Nur eines ist gewiss. Am Montag, den 27. Oktober, soll dann Becksteins Nachfolger als Ministerpräsident im Bayerischen Landtag gewählt werden. Allerdings braucht er dann dazu auch die Stimmen des künftigen Koalitionspartners. Wie der heißt, steht noch nicht fest. Auch das muss bis dann noch irgendwie geklärt werden.
Die Indiskretionen im Fall Rorschacher sollen, wie in den Nachrichten berichtet, ein Nachspiel haben. Der Nationalrat will die parlamentarische Immunität von SVP-Präsident Toni Brunner aufheben. Damit könnte Brunner juristisch dafür belangt werden, dass gekennzeichnete geheime Akten von ihm im eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement gelandet sind. Denn, so der Verdacht, er selbst könnte der Überbringer gewesen sein. Wie dieser nationalrätliche Entscheid zu werten ist, Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Der Nationalrat hat eines getan. Er hat es ermöglicht, dass der Fall Brunner überhaupt erst zu einem Fall für den Strafrichter werden kann. Vorausgesetzt, der Ständerat schließt sich dem Nationalrat an. Für die eigentlichen juristischen Abklärungen und eine mögliche Strafverfolgung ist der außerordentliche Staatsanwalt zuständig. Für die SVP aber ist klar, der Nationalrat hat sich zum Richter über ein Ratsmitglied aufgespielt, aus niederen politischen Rachemotiven. Doch ganz so einfach ist es nicht. Es hätte durchaus auch politische Gründe gegeben, die Immunität von Toni Brunner nicht aufzuheben. Denn mit dem Entscheid, die Immunität aufzuheben, hat der Nationalrat der SVP auch eine Plattform gegeben. Sie kann nun um die Aufhebung der Immunität viel Aufhebens machen, kann Toni Brunner als Opfer und Märtyrer darstellen. Und es hätte auch sonst Gründe gegeben, die Immunität nicht aufzuheben. Das Parlament hat ein Interesse daran, dass allfällige Straftaten auch wirklich geahndet werden. Aber es hat auch ein Interesse daran, möglichst ungestört arbeiten zu können. Lockert das Parlament seine Praxis bei der Aufhebung der Immunität, öffnet es Tür und Tor für Strafklagen. Das könnte die Parlamentsarbeit lähmen. Bisher war die Praxis deshalb sehr restriktiv. Doch der Nationalrat hat die sachlichen Gründe höher gewichtet als die anderen und sich für die Aufhebung der Immunität entschieden. Und sachlich betrachtet lässt sich feststellen, selten gab es so klare Verdachtsmomente. Denn die geheimen Akten, die aus der Geschäftsprüfungskommission ins Departement von Christoph Blocher gelangt sind, waren gekennzeichnet. Es ist also klar, von wem die Akten ursprünglich stammten. Toni Brunner selbst hat dies bei der Anhörung durch den Staatsanwalt nicht bestritten. Und selten war die Indiskretion so brisant. Denn die Akten wurden mitten in den Ermittlungen zum Fall von Ex-Bundesanwalt Valentin Rohschacher weitergegeben. Die Geschäftsprüfungskommission prüfte zu dieser Zeit die Rolle von Justizminister Christoph Blocher. Der endgültige Entscheid über die Aufhebung der Immunität von Toni Brunner ist noch nicht gefallen. Der Ständerat wird im Winter dieselben Erwägungen machen müssen wie der Nationalrat. Und bisher hat er sich noch nie für die Aufhebung einer Immunität ausgesprochen.
Die Einschätzung von Geraldine Eicher. Seit bekannt ist, dass die Schweizer Stromkonzerne die Kilowattstunde um bis zu 25% verteuern wollen, kocht es in der Bevölkerung, bei den Unternehmen, aber auch im Nationalrat. Deshalb kam es heute in der Grossen Kammer zu einer Sonderdebatte zum Thema. Auffallend dabei, jene Volksvertreter, die in der Stromindustrie lukrative Pöstchen bekleiden und indirekt für die hohen Preise mitverantwortlich sind, hielten sich in der Diskussion dezent zurück. Aus dem Bundeshaus Philipp Erath.
Für einmal waren sich alle einig. Die angekündigten Strompreiserhöhungen seien stoßend und würden der Wirtschaft und den Bürgern schaden. Und sie seien nicht im Sinne des neuen Stromversorgungsgesetzes. Dieses sieht vor, dass das Hochspannungsnetz durch eine zentrale Netzgesellschaft, die Swissgrid, betrieben wird. Diese verrechnet den Stromversorgern die Durchleitungsgebühren. Nur eben zu hohe Gebühren, sind die Politiker überzeugt. SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner:
Wir haben es mit Wucher zu tun. Ganz klar, die Axpo will jetzt ihre Atompläne quersubventionieren. Sie brauchen 30 Milliarden Franken für 3 neue AKWs. Dafür holt man das Geld bei den Netzgebühren. Man verrechnet die bestehenden Netze ein zweites Mal und benimmt sich wie in einem Selbstbedienungsladen.
Hintergrund: Die Swissgrid gehört den großen Stromkonzernen, eben zum Beispiel einer Axpo. Und die Swissgrid darf die Abschreibungskosten der Netze in ihre Preise einberechnen. Dabei wird aber nicht berücksichtigt, dass die meisten Netze schon abbezahlt sind. Bei den Massnahmen, was jetzt gegen die hohen Strompreise zu tun sei, waren sich in der Debatte nicht einig. Die SVP fordert eine Radikalmaßnahme.
Wir, die SVP, fordern unter anderem die Inkraftsetzung des Stromversorgungsgesetzes bis auf Weiteres zu sistieren,
sagte der Zürcher SVP-Vertreter Hans Rutschmann. Die Sozialdemokraten forderten, dass die Regulierungsbehörde ElCom mehr Zähne zeige und die Preisberechnungen der Swissgrid revidiere. Und bis dahin sollen die Strompreise eingefroren werden. Außerdem solle der Bundesrat bei der Verordnung nachbessern, erklärte SP-Fraktionschefin Ursula Wyss. Und ihr Parteipräsident Christian Löwrat drohte zudem, dass die SP den zweiten Liberalisierungsschritt, der die Privathaushalte betrifft, mit einem Referendum bekämpfen werde.
Et d'autre part, il faut stopper la libéralisation avant qu'on l'étende aux ménages, comme la loi actuelle le prévoit pour 2013.
Die FDP hingegen mahnte vor zu viel Aktivismus. Die Preisregulierungsbehörde ElCom solle nun erstmal die Preissteigerung genau unter die Lupe nehmen. Nach einer langwierigen Debatte meldete sich schließlich Bundesrat Moritz Leuenberger zu Wort. Er zeigte für den Ärger Verständnis und bemängelte, dass der neue Chef der Netzgesellschaft Swissgrid nicht unabhängig sei, sondern aus den Reihen der Stromkonzerne komme.
Das ist gegen den Willen des Parlaments, ist gegen den Willen des Gesetzes. Und nachdem die Mehrheit der unabhängigen Mitglieder nicht mehr da war, ist diese Tariferhöhung beschlossen worden.
In der Debatte hielten sich jene Nationalräte zurück, die mit der Stromlobby eng verbunden sind. Und die Anwesenden versuchten, das Thema der Preiserhöhungen mit allgemeinen energiepolitischen Anliegen zu verknüpfen. Die Linke plädierte für mehr erneuerbare Energien, die Rechte dafür, dass die Linke die Atomkraft nicht mehr blockieren würde. Und für beide Ratsseiten war klar, nur ihre Politik verhindere steigende Strompreise. Ein Entscheid wurde heute nicht getroffen, denn es war eine Sonderdebatte. Und nur wenige Parlamentarier zeigten die Einsicht, dass ja sie dieses suboptimale Stromversorgungsgesetz verabschiedet haben. Nägel mit Köpfen versucht nun eine Gruppe um den Luzerner FDP-Nationalrat Otto Ineichen zu machen. Er fordert mit einer Motion vom Bundesrat, dass dieser die Preise einfriere. Und gleichzeitig versucht die Wirtschaft, die Stromkonzerne in Gesprächen davon zu überzeugen, dass sie die Preiserhöhungen zurücknehmen.
Wirtschaftsredaktor Philipp Erath. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit Champagne und Krim. Aber nicht zweimal Schaumwein, sondern zweimal Widerstand. Zuerst aber zu Amy Goodman. Sie ist Stammgast in Millionen von Wohnstuben in den USA. Die Journalistin geht jede Woche von Montag bis Freitag für eine Stunde auf Sendung. Hunderte von Fernseh- und Radiostationen in sämtlichen Staaten übernehmen die Sendung Democracy Now. Und dabei ist es nicht leichte Kost, mit der sie so gut ankommt. Amy Goodman berichtet hauptsächlich über den Irakkrieg und seine Folgen. Für ihr pazifistisches Engagement, ihren unermüdlichen Einsatz, erhält sie jetzt zu ihren zahlreichen Auszeichnungen eine mehr, den Alternativen Nobelpreis, und zwar zusammen mit drei weiteren Preisträgerinnen. ARD-Korrespondent Ralf Sina über die ausgezeichnete Kämpferin.
Welcome to Democracy Now, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Herzlich willkommen zu Democracy Now, dem Bericht über Krieg und Frieden. Mit diesen Worten begrüßt Amy Goodman, Amerikas engagierteste Gegnerin des Irakkrieges, jeden Morgen ihr Millionenpublikum.
All that and more coming up.
700 Radiosender und Fernsehstationen übernehmen ihr einstündiges Politikmagazin. Amy Goodman erreicht täglich mehr Zuschauer und Hörer als die Talkshow-Ikone Larry King. Obwohl Amy genau das ist, was viele Amerikaner nicht allzu sehr schätzen, nämlich strikt pazifistisch, weltoffen und aufklärerisch.
We in the United States are so insulated.
Engstirnig und provinziell sei ein Großteil der amerikanischen Presselandschaft, kritisiert Goodman. So klar wie kaum eine andere US-Journalistin bezog sie nach den Terroranschlägen vom 11. September gegen die Beschneidung von Bürgerrechten in den USA Stellung.
We have a decision to make.
Jeden Tag, jede Stunde müssen wir die Entscheidung treffen, ob wir Schwert oder Schutzschild sein wollen. Musik aus Bagdad spielte Amy Goodman demonstrativ in ihrer Sendung ein, als Bush vor 6,5 Jahren den Irakkrieg begann. Für amerikanische Ohren eine unglaubliche Provokation.
It serves more as a blockade on information.
Amerikas Medien blockierten häufig Informationen, sagt Amy Goodman, deren Buch über die Allianz von Medien und Politik sofort auf Platz 1 der amerikanischen Bestsellerlisten notiert wurde.
We have to break the sound barrier.
Wir müssen Amerikas Informationsblockade durchbrechen, betont die zierliche Harvard-Absolventin, deren zurückhaltendes Auftreten sich wohltuend von der selbstverliebten Egomanie eines Michael Moore unterscheidet.
This is different. This is yours. You are the heart of this station.
Ihr seid das Herz unseres Programms, appelliert Amy Goodman an die Hörer und Zuschauer von Democracy Now. Das 60-minütige Politikmagazin lebt ausschließlich von den Spenden des Publikums. Ein kleines Team produziert jeden Morgen die Sendung in einem 100 Jahre alten ehemaligen New Yorker Feuerwehrhaus. Die ehemalige Toilette der Feuerwehrmänner ist jetzt Amy Goodmans Schminkraum.
One minute, I'm going on the air on
Mehrfach wurde die 50-Jährige während ihrer journalistischen Arbeit von US Polizisten zusammengeschlagen und verhaftet, zuletzt am Rande des Parteitags der Republikaner, als sie über Demonstrationen gegen den Vietnamkriegsveteranen und Irakkrieg-Befürworter John McCain berichtete.
We will not be silent.
Niemals werde sie sich den Mund verbieten lassen, hat sich Amy Goodman geschworen. Democracy Now, Demokratie jetzt, ist für sie weit mehr als nur der Titel ihrer Sendung.
Und jetzt geht es um einen gewaltlosen, aber hartnäckigen Krieg oberhalb des Neuenburgersees.
C'est le tout, 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 tout petit David contre le grand Goliath.
Der ganz, ganz, ganz kleine David gegen Goliath. Das Dörfchen Champagne in der Waadt kämpft um seinen Namen. Seit Jahren schon liegen sich die paar hundert Waadtländer und Frankreich in den Haaren. Die Grande Nation beansprucht Champagne für den weltberühmten Schaumwein und nur für den. Bei seinem eigenen Wein hat das Dorf deshalb schon schweren Herzens auf den Namen verzichtet. Doch Paris gibt keine Ruhe. Jetzt soll auch die größte Arbeitgeberin im Dorf bei ihrem Apéro-Gebäck, das sie herstellt, auf die Bezeichnung Champagne verzichten. Doch der Fabrikbesitzer stellt sich quer. Er ließ eben erst ein entsprechendes Ultimatum verstreichen. Patrick Mühlhauser war in Champagne.
Marc-André Cornu steht in der Produktionshalle seiner Fabrik in Champagne, einem 750-Seelendorf zwischen Yverdon und Neuenburg. Langsam rollen die Salzstangen in den großen, 40 Meter langen Ofen.
Mais vous savez qu'en boulangerie, la surface de cuisson permet de déterminer la capacité de production d'une ligne.
Der Ofen bestimme die Produktionskapazität, erklärt Marc-André Cornu. Und diese Kapazität ist beachtlich. Seine Firma zielt einen Jahresumsatz von 20 Millionen Franken und beschäftigt 80 Personen in Champagne. Cornu ist mit Abstand der größte und wichtigste Arbeitgeber im Dorf. In Frankreich befindet sich zudem eine gleich große Produktionsstätte. Schon sein Großvater habe 1934 die Salzstängel Flûte de Champagne hergestellt. Müsste er heute den Namen ändern, würde das einige Millionen Franken kosten, erklärt der Fabrikbesitzer.
Aujourd'hui la difficulté serait économique, puisque vous savez que pour modifier une marque, il faut quelques dizaines de millions.
Ein Pariser Gericht hat ihm zwar kürzlich die Verwendung des Namens de Champagne verboten. Das sei eine geschützte Marke für den französischen Schaumwein, begründete der Richter. Marc-André Cornu hat gegen das Urteil rekurriert und ist zuversichtlich. Denn das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum hat seine Marke Recette de Champagne Suisse kürzlich ebenfalls geschützt. Gleichnamige Orte dürfen den Begriff Champagne verwenden, begründet das Institut seinen Entscheid und stützt sich dabei auf ein Abkommen zwischen Frankreich und der Schweiz aus dem Jahre 1974.
Et pour nous, c'est une protection très importante de notre combat contre la Champagne française.
Für Marc-André Cornu ist das ein wichtiges Argument im Kampf gegen die Franzosen. Diese werfen ihm vor, dank des guten Rufes ihres Schaumweines Millionen zu verdienen. Mittagessen zu Hause bei Albert Bandere, Präsident des Dorfkomitees. Für ihn geht es nicht nur um die wirtschaftliche Existenz der Fabrik im Dorf, sondern auch darum, die Tradition eines 1000 Jahre alten Dorfes zu bewahren.
La crainte ici, c'est de perdre ce qu'on a reçu de nos parents et de pas pouvoir le transmettre à nos enfants, parce que le village existe depuis plus de 1000 ans.
Albert Bandere spricht insbesondere vom Dorfwein. Mit der Unterzeichnung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU wurde den Waadtländern das Recht abgesprochen, ihren Wein Champagne zu nennen. Die Franzosen hatten ein Verbot durchgeboxt. Auf eine Klage der Waadtländer gegen dieses Abkommen trat der Europäische Gerichtshof nicht ein. Die Waadtländer wollen nun an eine höhere Instanz gelangen. Der Wein aus Champagne trägt zurzeit Fantasienamen, die Verkaufszahlen sind stark gesunken. Um Geld gehe es aber nicht, betont Albert Bandere. Der Wein aus Champagne war mit 100.000 Litern sowieso ein Nischenprodukt. Es gehe vielmehr um die eigene Identität und darum, sich nicht vor den Franzosen zu beugen.
C'est le tout, 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 tout petit David contre le grand Goliath.
In diesem Kampf stehe ein ganz kleiner David vor Goliath, sagt Albert Bandere. Viele denken wie der Präsident des Dorfkomitees. Auch die Schulkinder, die auf dem Pausenplatz des Collège de Champagne spielen.
Parce que on a toujours eu ce nom depuis très longtemps et puis maintenant ils veulent le changer, je trouve ça injuste.
C'est débile de changer un nom alors que c'est un salaud, ouais, voilà.
Es sei unfair, ihnen den Namen Champagne wegzunehmen, finden diese Mädchen. Das Gleiche denkt auch eine Frau. Verwechslungsgefahr bestehe nicht, denn mit edlem Champagner habe der Wein aus ihrem Dorf nicht viel gemeinsam.
Ah, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que c'est pas tout à fait le même vin. C'est pas du tout le même vin. Faut garder un petit peu nos choses à nous aussi.
Im Waadtländer Dörfchen wünscht man sich insgeheim, dass sich die Franzosen erweichen lassen und die Benutzung des Namens Champagne mit strengen Auflagen erlauben. Die Franzosen wollen jedoch keine Ausnahme machen. Sie fürchten, andere würden das Gleiche verlangen. Zurzeit seien weltweit über 800 Streitfälle hängig, sagt ein Vertreter des französischen Champagne gegenüber Radio Deres. Es geht um den guten Ruf und um viel Geld. Über 300 Millionen Flaschen Champagner verkaufen die Franzosen jährlich. Ronald Dagon, einer der größten Weinbauern in Champagne, kann die Haltung der Franzosen trotzdem nicht verstehen.
On y a droit comme tout le monde, comme fait chier, comme épaisse. Pourquoi pas nous, je veux dire.
On nous a enlevé ce droit et ça, c'est pas normal.
Weine wie Feschi oder Eppes dürfen nach ihren Ortsnamen benannt werden, nur er dürfe dies nicht, klagt der Weinbauer.
Ça fait partie de nos racines, comme on a toujours dit. Il faut qu'on lutte pour retrouver le nom de Champagne sur nos étiquettes.
Ronald Dagon hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass eines Tages wieder Champagne auf seinem Wein steht.
Das war Romandie-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Jetzt ist es 18.35 Uhr, das Echo-Dossier. Russlands harsche militärische Reaktion in Georgien hat eine alte Befürchtung genährt, jene nämlich, es könnte auch an einem anderen neuralgischen Punkt im einstigen Sowjetimperium ein Konflikt entflammen, ein Gefecht um die Krim. Diese ukrainische Schwarzmeerhalbinsel beherbergt noch immer die russische Schwarzmeerflotte, so sieht es ein Pachtvertrag vor. Seit sich die beiden Länder aber immer stärker voneinander entfernen, fürchten einige, Russland könnte versucht sein, die Krim wieder heimzuholen. Peter Giesling mit seinem Dossier aus Sewastopol.
Tagwacht auf den Schiffen der russischen Schwarzmeerflotte. Quer über die ganze Bucht sind von allen Schiffen her die Fanfaren zu hören. Auf ihre Gesundheit, Genosse Kapitän. Die Matrosen stehen stramm und hören sich die Tagesbefehle an. Wir sind auf dem 190 Meter langen Raketenkreuzer Moskwa. Die Moskwa sei das modernste Schiff der Flotte, heißt es. Alles ist säuberlich ausgerichtet und gereinigt und trotzdem sieht man der Moskwa ihre 25 Jahre an. Vieles ist abgegriffen, die Instrumente wirken irgendwie veraltet. Im Krieg mit Georgien ist die Moskwa selbst nicht aus dem Hafen ausgelaufen, aber die russische Mirage, die direkt neben der Moskwa anliegt, sie hat am 10. August einen georgischen Raketenträger mitsamt der georgischen Mannschaft versenkt. Die rund 40 russischen Kriegsschiffe im Hafen von Sewastopol dürfen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nur aufgrund eines Pachtvertrages mit der Ukraine hier Station machen. Im Jahr 2017 läuft dieser Vertrag aus. Gerade diese Tage wieder hat die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko betont, die Russen müssten bis 2017 Sewastopol mit ihren Schiffen und Geschützen verlassen haben. Russland sieht das anders. Man habe hier seit der Zarenzeit die Infrastruktur auf- und ausgebaut, meint der Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte, Admiral Andrei Baranov. Entlang der russischen Schwarzmeerküste ist keine so gut geeignete Bucht auszumachen wie hier in Sewastopol. Eine bessere Lage gibt es nicht. Und es gäbe noch andere gute Gründe, die russische Flotte in Sewastopol beizubehalten, meint Sergei Usow. Er ist Kapitän ersten Ranges der russischen Flotte. Russland sichere nämlich rund 20.000 zivile Arbeitsplätze auf der Krim. Diese 20.000 Menschen erhielten ein überdurchschnittlich hohes Gehalt. Die russische Flotte sorge für hohe Steuereinnahmen und öffne auch die Sozialeinrichtungen vor Ort. Das habe schon vor 10 Jahren auch der damalige ukrainische Präsident Leonid Kutschma eingesehen. Wenn die Ukraine aber im Fall der Fälle tatsächlich NATO-Mitglied würde, könnten doch auch andere hier für Arbeitsplätze sorgen. Usow weist solche Perspektiven weit von sich, in typischer Art und Weise, wie die Russen hier argumentieren. Wissen Sie, wir sind doch keine Wahrsager oder Träumer. Wir wissen nicht, was morgen oder übermorgen geschieht. Wir können nur beobachten, was sich abspielt. Die russische Position aber ist ganz klar, wenn die Ukraine der NATO beitreten würde, widerspräche dies dem Artikel 6 des großen Freundschaftsvertrages zwischen unseren beiden Ländern. Kapitän Usow, der mit den Verhandlungen mit den Ukrainern beauftragt ist, setzt auf eine einvernehmliche Lösung für die russische Flotte mit den Ukrainern. Hier ist doch unsere Heimat. Wir sollten nicht von einem Flottenabzug sprechen. Es ist jetzt auch verfrüht, entsprechende Gespräche mit der Ukraine zu führen. Wir werden mit der Ukraine auf ewig Nachbarn sein und alle anstehenden Fragen vernünftig entscheiden.
Und в конце концов подходили к нормальному решению всех вопросов.
Russland spielt auf Zeit. Zudem weiß Russland auch die Bevölkerung der Krimhalbinsel auf seiner Seite. Mit 60% stellen nämlich hier die Russen die Bevölkerungsmehrheit. In Sewastopol stellen sie gar 75% der Stadtbewohner. Die Flotte wird hier bleiben. Sewastopol ist ja auch eine russische Stadt. Die russische Flotte ist wichtig für uns, auch die Geschichte unserer Familien ist doch mit der Flotte verbunden. Alle haben hier gedient. Wir fühlen uns Russland auch mehr verbunden als der Ukraine. Die Flotte ist zudem auch Garant für unsere Sicherheit. Die Flotte wird hier bleiben, wie sie schon immer hier war. Eigentlich ist das ja auch ein russisches Territorium hier. Das ganze Durcheinander, so dieser ältere Ukrainer, sei doch bloß entstanden, weil man in den 90er Jahren so dumm die Sowjetunion aufgetrennt habe. Ganz anders klingt es beim Präsidenten der ukrainischen Krimgemeinde in Sewastopol. Miroslav Mamchak ist Chefredaktor des ukrainischen Flottenrundfunks und diente früher als Kapitän bei der ukrainischen Flotte. Wir sind der Meinung, dass die russische Flotte in Sewastopol nicht in erster Linie militärischen Zwecken dient, sondern dass sie vor allem dazu hier ist, die Ukraine in die russische Einflusszone zu zwingen. Westeuropa sei aufgerufen, bezüglich der Krim klar Stellung zu beziehen. Sonst, so der Ukrainer Miroslav Mamchak, werde sich vielleicht eines Tages tatsächlich bewahrheiten, wovor Georgiens Präsident Michail Saakaschwili seit kurzem warne. Denn, so Mamchak, für Sewastopol und die Krim gäbe es nämlich ähnliche Pläne, wie sie vor einiger Zeit von Russland für Südossetien erarbeitet worden seien. Vielleicht ist es Zweckoptimismus, vielleicht. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew jedenfalls versucht man, solche Perspektiven zu relativieren. Der Politologe Dmitri Wüdrin, ein enger Vertrauter von Julia Timoschenko und Mitglied des ukrainischen Verfassungsrates, ist der Meinung, dass es Russland kaum je gelingen könnte, die Krim von der Ukraine abzuspalten.
Такой опасности не вижу на сегодня, потому что любая опасность имеет определенные шаги эскалации.
Eine solche Gefahr sehe er derzeit nicht. Vor allem alle gefährlichen Entwicklungen seien im Vorfeld meist durch Eskalationsstufen gekennzeichnet. Die Krim könne man nicht mit Südossetien oder mit Abchasien vergleichen. Wenn auf der Krim ein Referendum durchgeführt würde, so sei er sich, so Wüdrin, ziemlich sicher, dass sich die große Mehrheit der Bevölkerung für sein Land, für die Ukraine aussprechen würde. Die meisten Krimbewohner, so Dmitri Wüdrin, fühlten sich doch sehr, sehr wohl in der Ukraine. Vom politischen Streit um die Flotte und um die Halbinsel ist dann auch in den Straßen Sewastopols nichts zu spüren. Auffallend friedlich flanieren hier die Menschen durch die attraktive Innenstadt. Oder entlang der Uferpromenade, wo das friedliche Spiel der Straßenmusikanten kaum vermuten lässt, dass wir uns hier in allernächster Nähe gefährlichster Raketen befinden.
Das war der Bericht von Peter Gisling aus der Krim. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Massimo Agostinis. Für die Nachrichten Kotwici am Mikrofon Simon Fazer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.